Domradio Sternzeit.
Und unser Gast heute, das ist ein Geschichtenerfinder und ein Geschichtenerzähler. Er erzählt uns natürlich vom Geschichtenerfinden und vom Geschichtenerzählen, aber auch aus seiner eigenen Geschichte. Zum Beispiel, wie aus einem verbeamteten Grundschullehrer ein freischaffender Kinderbuchautor geworden ist. Herzlich willkommen, Guido Kaßmann.
Ja, hallo.
Einen allerersten Eindruck von dir, den gibt's gleich, und zwar in unserem Sternzeit-Steckbrief. Hier bei mir im Sternzeitstudio ist heute Guido Kaßmann und hier kommt jetzt unser Sternzeit-Steckbrief. Alter?
56.
Beruf?
Kinder- und Jugendbuchautor.
Berufung?
Geschichtenerzähler.
An Kindern mag ich?
Ihre Offenheit, ihre Natürlichkeit, ihre Lebendigkeit, ihre Toleranz.
Für Kinder zu schreiben heißt?
Sie mit auf eine Reise zu nehmen.
Eine gute Geschichte muss?
Spannend und lustig sein und berühren.
Die besten Ideen kommen mir?
An den Orten, wo ich sie ganz oft gar nicht sofort aufschreiben kann, aber dann denke ich, ach, die guten Ideen bleiben.
Auf oder mit einer Lesung will ich?
Ja, auch die Kinder mit auf eine Reise nehmen.
Ich selbst lese am liebsten?
In der Sonne auf dem Balkon.
Musik machen bedeutet mir?
Eine andere Sprache für Gefühle finden.
Köln ist für mich
mein Zuhause.
Das sagt Guido Kaßmann, Kinderbuchautor und Geschichtenerfinder, begeisterter Vater und Musikliebhaber und heute zu Gast hier bei uns in der Sternzeit. Und gleich als nächstes, da hören wir mal kurz in eine Lesung von ihm rein.
Du kleiner Richter, hast mich geweckt? Bist du übergeschnappt oder ein Trottel? Kuno versuchte zu lächeln. Oh, Kiefers! Du hast gewonnen. Morgen spielen wir wieder, da musst du dich aber auch mal verstecken. Aber wenn du einfach dann bist, dann komme ich jetzt ab nach Hause. Ich bin ganz schwer. Pass auf, Rudolf! Das ist hier kein Spiel. Wenn ich gleich ausatme, dann siehst du aus wie ein Würstchen, das man auf dem Gerät hat.
Ja, da hat Guido Kaßmann die Lacher auf seiner Seite, die kleinen Lacher, weil das nämlich eine Lesung in einer Grundschule war. Und als ich gesagt habe, Guido, ich könnte doch mal so einen Ausschnitt aus einer Lesung spielen, die bei YouTube, da hast du gesagt, ach, ich weiß gar nicht, die ist ja schon so alt, da habe ich noch richtig mit dem Buch in der Hand gelesen. Das heißt also, du machst das heute nicht mehr so.
Ich habe das Buch in der Hand immer noch, weil viele Lehrer sagen, es ist eine Lesung und es soll klar sein, der Zusammenhang mit dem Buch soll hergestellt werden. Die Lehrer laden mich ja, vor allen Dingen die Lehrer laden mich da deshalb ein, weil sie gerne das Buch in den Mittelpunkt rücken wollen und den Kindern mal so einen lebendigen Autor zeigen wollen. Aber ich meine, die Mutter aller Geschichten ist das Erzählen und ich erzähle unglaublich gerne und deshalb halte ich den Teil in der Lesung, indem ich vorlese, sehr gering, beziehungsweise das, was ich da lese, kann ich dann auch auswendig, weil ich es ja ziemlich häufig mache.
Und du nennst nämlich deine Lesungen auch gar nicht mehr Lesungen, sondern Erzähltheater. Wie geht das, Erzähltheater?
Erzähltheater heißt, dass ich eben nicht nur von meinen Figuren erzähle, sondern in manchen Passagen diese Figur dann bin. Der Drache, das Gespenst, der Kobold, das verliebte Mädchen. Ich spiele das auch mit Gestik und Mimik, mit dem ganzen Körper und mache auch Musik noch dazu.
Es heißt ja so immer, die Kinder von heute, die können sich gar nicht gut konzentrieren. Ist das auch deine Erfahrung bei so einer Lesung oder bei so einem Erzähltheater?
Konzentrieren ist immer eine schwere Sache und das ist eine große Leistung, die Kinder vollbringen. Und bei mir sitzen Erst- und Zweitklässler 45 Minuten und hören mir zu und die Dritt- und Viertklässler sogar 60 Minuten und in der Sekundarstufe sind es dann auch noch mehr als eine Zeitstunde. Und das ist eine Riesenleistung. Aber ich weiß natürlich als ehemaliger Lehrer, dass es Möglichkeiten gibt, wie man das Interesse der Kinder wachhält.
Das ist natürlich gleich meine nächste Frage. Was kannst du tun, was tust du, damit du die Kinder als Zuhörer kriegst, damit die bei dir bleiben, bei dir und deiner Geschichte?
mein großer Wunsch ist, es ist zumindest hauptsächlich die Geschichte, warum sie mir folgen. Aber natürlich unterstützt das. Ich binde die Kinder auch mit ein. Ich erzähle was. Ich erzähle eine Situation, die spannend wird. Frage die Kinder, was könnte jetzt passieren? Binde die Kinder mit Geräuschen, mit Klängen, die sie mit ihrem Körper machen können, ein. Dann plötzlich zeige ich ihnen was, das ich vorbereitet habe. Dann stelle ich ihnen dazu Fragen, dann erzähle ich wieder. Dann singe ich mit ihnen natürlich wohlgemerkt immer zur Thematik. Das hat immer mit der Geschichte zu tun. Es passiert aber ständig was Neues. Und das ist das Gefühl für die Kinder, dass die Zeit im Flug vergangen ist.
Und eben vielleicht auch, dass sie nicht die ganze Zeit nur still rumsitzen müssen, sondern so mitspielen können.
Ja, genau. Zum Beispiel beim Schwarzen Nebel gibt es die bösen Dunkelelfen und wenn die durcheinander sprechen, dann klingt das wie aufeinander klackernde Steine. Und dann müssen die Kinder diese klackernden Steine mit der Zunge nachmachen. So. Und dabei erzähle ich dann weiter, was sie sich für einen schrecklichen Plan ausgedacht haben. Und das ist zum Beispiel ein Beispiel zum Mitmachen.
Das finden die wahrscheinlich super.
Sehr gut. Manche wollen gar nicht mehr aufhören.
Guido Kaasmann, der Kinderbuchautor, ist heute unser Gast am Samstag hier in der Domradio Sternzeit. Und was für Geschichten er als Kind selbst gelesen und vor allen Dingen auch gespielt hat, darum geht's gleich als nächstes. Jemand, der Kinderbücher schreibt, der hat, so denkt man, bestimmt als Kind selbst auch unheimlich viel gelesen. Nee, bei mir war das gar nicht unbedingt so, sagt der Kinderbuchautor Guido Kaasmann. Also du warst gar nicht richtig eine Leseratte, Guido?
Als Kind nicht. Ich kann mich an zwei Bücher erinnern. Das eine war Märchen aus aller Welt und das andere war irgendwie Heldensagen oder so ähnlich. Und am Anfang habe ich mir die Bilder angeguckt und dann konnte ich so langsam ein bisschen lesen, dann habe ich angefangen, die Sachen zu lesen. Also ich werde oft fragen, die Kinder, hast du viel gelesen als Kind selber? Und dann sage ich, nein, meine Ideen habe ich durchs Spielen bekommen. Ich habe unglaublich viel gespielt.
Du hast nämlich Geschichten auf jeden Fall geliebt. Aber die Geschichten dann eher nicht aus den Büchern, sondern zum Beispiel mit deinen Stofftieren zusammen entwickelt. Das finde ich ganz lustig.
Ja, ich hatte den Teddy und dann hatte mir jemand noch einen Teddybär geschenkt und dann hieß der Brüderchen und ich hatte einen Hasen, der hieß Pucki und noch einen Esel, der hatte den fantasielosen Namen Eselchen. Und die haben bei mir auch im Bett gelegen als Kind und die haben mich auch über den Tag begleitet und mit denen habe ich gesprochen, mit denen habe ich erzählt, die habe ich mitgenommen, den habe ich auch, also ja, die waren Teil meiner Welt.
Was hast du mit denen so erzählt?
Ja, ich habe ihnen auch diese ganzen Sachen gebeichtet, wenn meine Mutter mal böse mit mir war oder so, oder wenn ich traurig war, weil Oma krank war und so, dann habe ich mit denen gesprochen auch, ja.
Und du hast denen, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auf deiner Seite im Internet, aber auch schon Geschichten erzählt und mit denen richtig Geschichten inszeniert, stimmt das?
Ja, ich habe die verkleidet mit allen möglichen Sachen, habe Taschentücher geklaut oder Socken und die zu Mützen gemacht und ich habe ihnen dem einen Teddybär habe ich ein Motorrad gebaut und solche Sachen. Also, aber das war natürlich nicht das Einzige, ich habe nicht nur mit denen gespielt, ich habe auch im Wald gespielt, ich habe mit Lego gespielt und so. Aber es waren immer Geschichten, egal was, ich habe immer Geschichten erzählt. Ich habe etwas gebaut, um dann eine Geschichte zu erzählen, mir selber.
Und ging das dann auch immer darum, mal was anderes zu sein, wer anderes zu sein, in eine andere Rolle zu schlüpfen?
Ja, als Kind schon. Also natürlich war ich als Kind in meinen Fantasien, auch wenn ich abends im Bett lag und meinetwegen nicht gespielt habe, sondern mich in Fantasiewelten gedacht habe, dann war ich natürlich der Held. Ich war unbesiegbar. Meine Lieblingsfantasie war, dass ich zwei Tiger habe, die neben mir herlaufen und die mir aufs Wort gehorchen. Und ich war unbesiegbar. Mit zwei Tigern brauchst du von niemandem mehr Angst zu haben. Ne?
Wie war das denn mit dem Geschichtenhören? Haben deine Eltern dir Geschichten erzählt, Geschichten vorgelesen als Kind?
Meine Eltern waren liebevolle Eltern, aber es ist so, wie heute es Eltern machen, dass sie abends Geschichten erzählen, weil es ihnen wichtig ist. Das war so nicht so das Thema, nein. Ich habe sie mir eigentlich eher selber erzählt, ja.
Ganz interessant finde ich, dass du dann auch in der Schule schon geschrieben hast für die Schülerzeitung, ne?
Das war schon viel später, da war ich schon aus der Pubertät oder aus dem anstrengendsten Teil der Pubertät raus. Da habe ich eine Schülerzeitung gemacht, das stimmt. Ich war in Köln-Chorweiler am Gymnasium Und da haben wir, die Brille hieß die Zeitung. Und da habe ich zum Beispiel zum ersten Mal gemerkt, dass mir die Recherche und der Investigativjournalismus nicht so wichtig war wie die Glossen und die Reportagen.
Also das, wo man sich so ein bisschen auch gehen lassen kann. Und
ja, kann man so sagen, genau. Ja, also je unterhaltsamer und umso besser.
Mhm. Hast du denn in der Schule Deutsch auch am liebsten gehabt als Fach?
In der Tat ja. Wobei, man muss es ganz klar sagen, ich hatte Deutsch-Leistungskurs und meine Deutschlehrerin hätte jetzt wahrscheinlich nicht gedacht, dass das mal mein Beruf wird. Sie hatte eine andere Meinung über mich.
Du hattest aber auch erst eine bisschen andere Meinung über dich und hast auch mal gedacht, ach ja, Journalist, das könnte was sein. Du bist dann aber tatsächlich erst mal Grundschullehrer geworden. Und wie das kam, das hören wir gleich als Nächstes. Die Arbeit mit Kindern, die hat mein ganzes erwachsenes Leben durchzogen, das sagt der Kinderbuchautor Guido Kaßmann. Und angefangen, Guido, hat das mit dem Zivildienst. Du gehörst nämlich zu denen, die so einen Zivildienst noch machen mussten. Und am liebsten hättest du ja Essen auf Rädern bei der Caritas ausgeliefert. Da hatten sie aber keinen Job für dich, sondern einen anderen.
Ja, der war sehr beliebt, der Job. Essen ausfahren mit Passats durch die Kölner City brausen. Ich bin dann zur Caritas gegangen und habe gesagt, ich möchte das machen. Dann haben die gesagt, kein Job mehr frei. Und dann haben sie gefragt, können Sie mit kleinen Kindern? Ich sage, keine Ahnung, ich habe ja noch keine Kinder. Ja, dann gehen Sie mal dahin. Der Mann hat mir dann eine Adresse in die Hand gesteckt und da drauf stand Casa Italia in der Meister-Gerhard-Straße. Dann bin ich dahin und die haben mich empfangen. Also ich sollte mir das ja eigentlich angucken, aber die haben mich schon empfangen, so nach dem Motto, sie bleiben jetzt hier. Und ich muss sagen, hat mein Leben verändert. Es war eine wunderschöne Zeit. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es besser hätte treffen können. Erstmal diese wunderbar herzlichen italienischen Nonnen, die das leiteten, mit dem Herz auf dem rechten Fleck. Und dann vor allen Dingen habe ich dann zum ersten Mal Kontakt mit Kindern dauerhaft gehabt.
Wie genau hat denn deine Arbeit mit den Kindern ausgesehen? Was hast du mit denen gemacht?
Wir waren mehrere Zivildienstleistende da und sollten den Kindern Deutsch beibringen. Also wir sollten mit denen Deutsch reden, weil die Kindergärtnerin, die Gruppenleiterin war Italienerin und sie war auch von italienischen Nonnen, war das geleitet. Die Kindergärtnerin waren keine Nonnen. Und wir sollten mit denen Deutsch sprechen. Und zwangsläufig habe ich da auch Italienisch beigelernt. Ich konnte also jedes Kind beim Essen disziplinieren auf Italienisch, hätte ich gekonnt. Chiude la bocca, mangia, solche Sachen. Aber ich sollte mit denen spielen, mit denen sprechen. Und wir waren auch so für Dinge wie beim Mittagessen mit denen zusammensitzen. Und auch fürs Essen waren wir zuständig. Wir mussten auch ein bisschen aufräumen, so ein bisschen solche Dienste machen. Das haben wir aber gerne gemacht. Wir mussten die schlafen legen. Die Kleinen schliefen zu mehreren in einem großen Saal. Die Größeren schliefen in so einem Nebenraum in den einzelnen Gruppen. Und wir waren Mädchen für alles. Also männliche Zivildienstleistende waren Mädchen für alles. Und ja, und wir wurden immer mittags italienisch bekocht.
Das, auch nicht schlecht.
Das Beste fast überhaupt.
Aber du hast ja gesagt, das war eigentlich das erste Mal, dass du so richtig mit Kindern bewusst auch Kontakt hattest. Was hat dir denn daran gefallen, an diesem Zusammensein mit Kindern?
Ja, das, was ich im Steckbrief auch so gesagt habe, die sind so unmittelbar. Ich war völlig fasziniert von, also es war ja nicht die allerersten Kinder, mit denen ich in Kontakt gekommen war, aber ich war ja von morgens bis spät nachmittags mit denen zusammen. Und das ging über anderthalb Jahre. Die Bindung zwischen diesen Kindern und mir und auch den anderen Betreuern, die war so groß und die Kinder begegneten mir und allen mit so einer Offenheit und mit einer Liebesbereitschaft und mit einem Vertrauen und das war natürlich auch ein unglaubliches Gewusel. Am Anfang musste ich mir erstmal, ich war ja überhaupt kein Pädagoge, ich bin da rumgeeiert und so, dann machten die was ich nicht wollte und ich war auch im Grunde überfragt, das war auch ein und dann verstand ich die ja nicht, ne? Wenn die dann wütend waren, dann redeten die Italienisch mit mir und ich habe nur geguckt wie ein Auto. Aber dieses mit den Kindern leben, das, also um es mal ernst zu sagen, es ist so, man bleibt sich selber nicht verborgen, wenn man mit Kindern zusammen ist, weil die Kinder einem gnadenlos spiegeln, wie man auf sie wirkt.
Du warst auf jeden Fall echt angefixt und hast gedacht, Mensch, das will ich später auch mal beruflich machen. Und bist zur Uni gegangen und hast gesagt, so.
Ja, mir war ganz klar, wie gesagt, du hast es eben mal gesagt, ich wollte eigentlich Journalist werden, aber das war weg. Ich wollte jetzt mit Kindern arbeiten und ich bin völlig ohne Vorbildung zur Uni, zum Astern gesagt, was muss ich machen, um Grundschullehrer zu werden. Und so bin ich es geworden. Bin ich dann allerdings in Aachen.
Genau, ganz kurzer Exkurs. Du musstest dafür dein geliebtes Köln verlassen. Was war bis dahin Köln für dich gewesen?
das Gefühl von zu Hause habe ich da nicht bewusst gehabt. Das habe ich erst bekommen, als ich weg war und jetzt, seitdem ich wieder da bin. In Köln, ich bin nach Aachen gezogen und es waren zwei Dinge auffällig, die einen Kölner sozusagen erstaunen lassen. Erstens, man läuft quer durch die Stadt und trifft auf keinen Fluss. Das fand ich schon ungewöhnlich. Zweitens, man lief quer durch die Stadt und das dauerte 20 Minuten zu Fuß. Das war viel kleiner. Und das war natürlich auch gemütlicher, man hatte sich schnell orientiert. Ja, aber die Frage war, was Köln, es war selbstständig, es ist mein Zuhause gewesen. Ich bin ja eigentlich sogar die ersten Jahre im Ursula-Viertel groß geworden als Kind. Und ich habe gedacht, jenseits des Ringes hört Köln auf. Das existierte nicht. Wir sind dann natürlich nach außerhalb gezogen nachher. Und da wusste ich, aha, Köln ist größer, als ich dachte, als Kind, ne?
Okay, also Köln ist zu Hause. Das musstest du aufgeben, erstmal fürs Studium und dann auch für die Lehrerausbildung. Die hast du nämlich am Niederrhein gemacht und da hast du dann auch die Mutter deiner Kinder kennengelernt. Das war auch was ganz Wichtiges.
Das war natürlich einschneidend. Ich habe geheiratet. Ich habe zwei Kinder, zwei wunderbare Kinder, die ja jetzt natürlich schon erwachsen sind, bekommen. Und das war Mönchengladbach und habe da 20 Jahre meines Lebens verbracht, also bis meine Kinder aus dem Haus waren.
Sprich, also privat hattest du immer Kinder um dich, deine eigenen, beruflich hattest du auch immer Kinder um dich. Was glaubst du mal so auf den Punkt gesagt, was macht das mit Erwachsenen, wenn die eben wirklich ständig in Kontakt mit Kindern sind?
Also nur Positives, wenn man die Nerven hat, ne? Also wie gesagt, als ich angefangen habe, auch als ich Lehrer war, in die Referendarzeit gemacht habe in Mönchengladbach, ich habe diese Offenheit und diese Toleranz von den Kindern erlebt und die Neugier und sie haben sich auf mich eingelassen. Aber wenn ich versucht habe, mich zu verstellen, wenn ich ihnen was vormache, dann reagierten die darauf. Das finde ich ein Phänomen. Ich bin mir durch die Kinder sehr nahe gekommen und so geliebt zu werden von Kindern und diesem Vertrauen gerecht zu werden als Lehrer, als Vater, das ist was Besonderes und wichtig.
Guido Kaßmann ist unser Gast in der Sternzeit. Und bevor wir gleich noch mehr von ihm hören, von seinem Lehrerleben, aber auch vom Schreiben für und Lesen mit Kindern, da hören wir jetzt erstmal seinen ersten Musikwunsch. Was hast du mitgebracht?
Ja, bei Geschichten ist es so für mich wie bei Musik. Sie soll mich berühren und es gibt ab und zu Stücke, die mich ganz besonders berühren. Und eins davon ist von Susanne Vega, Small Blue Thing, und erzählt darüber, wie man sich fühlt, wenn man sich mal so in sich selber verkriechen will, wenn man sich fühlen will wie eine kleine Murmel und also wie ein kleines blaues Ding.
Und das hören wir jetzt. Domradio Sternzeit, unser Gast heute, das ist der Kinderbuchautor Guido Kaßmann. Und Guido, wir haben schon gehört, bevor du so richtig ins professionelle Schreiben und Vorlesen und Erzählen eingestiegen bist, warst du ziemlich lange Grundschullehrer. Was für Fächer hast du unterrichtet?
Ich habe alle Fächer unterrichtet, bis auf Religion, weil man dafür die Missio braucht und die hatte ich nicht. Und studiert habe ich an der Uni die Fächer Deutsch und Musik. In der Referendarzeit habe ich dann noch Mathematik gelernt, also sozusagen intensiver. Und dann habe ich aber alle Fächer unterrichtet, ja.
Und ich glaube, Musik war auch ganz wichtig. Du warst auch Musiklehrer.
Das ist meine große Leidenschaft. Das war mein Hobby. Ich dachte ja eigentlich immer, ich werde Musiker zwischendurch, was ich so gedacht habe, was ich mal alles werde. Und ich habe dann eine Klasse gehabt in der Regel und habe viel Musikunterricht, Fachunterricht gegeben. Aber ich bin dann auch ziemlich bald, 89 habe ich meine Stelle angetreten. Und 1994 bin ich dann Fachleiter für Musik am Studienseminar in Mönchengladbach geworden und habe da auch Lehrer ausgebildet.
Das heißt, du hast es eben mit Kindern und mit Erwachsenen zu tun. Bleiben wir jetzt nochmal bei den Kindern. Ja. Musikunterricht ist ja auch was ganz Besonderes, weil da Kinder, wenn man es gut anstellt, auch richtig viel selber machen können, ne?
Das ist das ganz Wichtige. Der Musikunterricht, in dem erst die Noten gemalt werden und dann darf man musizieren, hat so eine Entsprechung, ich muss erst richtig schreiben, dann darf ich Geschichten erfinden. Das ist eine veraltete Didaktik und es ging darum, dass die Kinder sich ausdrücken, dass sie Musik erleben und das machen sie vor allen Dingen handelnd. Kinder wollen die Musik spüren, wollen mitspielen, wollen selber Musik erfinden. Diese Möglichkeiten muss man ihnen geben und da Musik ja mit Geräusch verbunden, muss man das methodisch sehr geschickt machen, damit das überhaupt möglich ist. Also wenn Kinder, mehrere Kinder in Gruppen Musik erfinden, zum Beispiel die Musik zu einem Gedicht als Beispiel, dann müssen die Voraussetzungen geschaffen sein und das muss gut überlegt sein. Und ich habe aber und diese Begeisterung für den Musikunterricht. Also das Singen, dass Kinder so gerne singen und das braucht man nur aufzunehmen.
Jetzt ist es ja so, dass viele Kinder, wenn die den ganzen Tag da so sitzen müssen und Aufgaben machen und so weiter, dann ist für die vielleicht Musik und Singen und so auch dann wie so ein Ventil. Da können die mal richtig was aus sich rausgeben auch.
Ja, so wie du das sagst, klingt das schön. Wenn ich das umsetze, aus meiner Erfahrung war das der anstrengendste Teil des Tages, Fachunterricht in der Klasse, die den ganzen Morgen gesessen haben, geackert hatten und ihnen schon ein bisschen müde sind und dann dachten, oh, juhu, Musik beim Kassmann, jetzt geht die Post ab, dann ist das schon sehr anstrengend. Also es sollte ja was dabei rauskommen. Man muss die Kinder anleiten und natürlich, wenn ich sie in Bewegung gebe, dann muss ich auch die Kraft haben, sie aus der Bewegung wieder rauszuholen, zu sagen, so jetzt hört bitte wieder zu. Das ist dann die Leistung des Lehrers und das Geschick des Lehrers und das gelingt mal besser und mal schlechter.
Und wer mit Kindern zu tun hat, der weiß ja auch das, was du jetzt schon angedeutet hast. Ne? Man muss die auch wieder leise kriegen, wieder konzentriert kriegen und das ist gar nicht so leicht, ohne jetzt richtig autoritär zu werden. Womöglich zu schreien oder irgendwie Drohungen oder so weiter, Strafen androhen. Wie hast du das für dich entwickelt? Wie hast du das hingekriegt?
Also was du da gerade ansprichst, war das schwierigste Thema in Lehrerdasein überhaupt, sogenannte Unterrichtsstörungen. Und meine Lehramtsanwärterin im Studienseminar hätten am liebsten jedes zweite Fachseminar hauptsächlich darüber gesprochen. Es ist ganz stark eine Persönlichkeitssache. Erstens ist es ganz wichtig, wenn ich diese Störung nicht persönlich nehme. Und zweitens ist es schön, wenn ich ihr mit Humor begegne. Und drittens, wenn mir dann noch eine Bemerkung einfällt, die sozusagen darauf zurückleitet. Und dann gibt es natürlich methodische Tricks. Die gibt es auch, aber das würde jetzt zu weit führen.
Was ich auch noch spannend finde, ist, wir haben, glaube ich, jetzt mittlerweile ein paar mehr Männer als Grundschullehrer, aber es sind immer noch viel, viel weniger als Frauen. Und dann sagen ja immer so Leute, das ist eigentlich schlecht für die Kinder, weil dann haben die immer nur Frauen als Modelle. Das ist gerade für die Jungs schlecht. Wie siehst du das?
Anders. Das kann ich direkt sagen. Das habe ich natürlich immer wieder gesagt gekriegt. Heute kriege ich das nach Lesung gesagt. Schade, dass Sie nicht mehr Lehrer sind, wo wir sowieso so wenig Männer haben. Also, ich weiß, ich habe es nicht so mit diesen Rollenklischees und vor allen Dingen will ja nun kein Mensch, dass ein männliches Rollenklischee jetzt vor den Kindern steht. Genauso wenig, wie man will, dass ein weibliches Rollenklischee da steht. Ich glaube, die Lehrerin muss, oder die, ja, wie sage ich das jetzt neutral, die Lehrerin der Lehrer, ne? Der da vorne steht, muss ein Modell sein, ein Vorbild sein für einen Umgang mit Menschen. Und es ist dabei unerheblich, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ich weiß, dass viele Kinder ohne männliches Mann aufwachsen. Aber ich glaube, dass sich auch die Kinder nicht deshalb schlecht entwickeln, weil sie kein männliches Rollenvorbild haben. Die Rollenvorbilder kann ich mir überall suchen. Und die kann ich überall finden. Und das Schwierige am Finden ist eher, die Rollenvorbilder zu finden, die mich tragen durch eine verantwortungsvolle Gesellschaft, die mich zum Menschen machen, der verantwortungsvoll mit seiner Welt, mit den Menschen um ihn herum und mit sich selber umgeht.
Das sagt Guido Kaasmann, ehemaliger Grundschullehrer, heute Kinderbuchautor. Und bevor wir gleich den Brückenschlag vom Lehrersein zum Autorsein machen, liest er uns gleich zur vollen Stunde tatsächlich eine seiner Geschichten vor. Bis gleich.
Domradio Sternzeit. Dein Wort drauf.
Freddy und Frieda. Quack, quack, jauchzt Freddy, der Frosch, und hüpft zum Teich mit den Seerosen. Dort will er auf seinem Lieblingsseerosenblatt entspannen. Er freut sich auf die warme Sonne, auf die leuchtend roten Blüten um ihn herum und die tanzenden Mücken in der Luft. Aber als Freddy das Ufer erreicht, traut er seinen Augen nicht. Ja, was ist das denn? Ausgerechnet auf seinem Lieblingsseerosenblatt sitzt schon ein anderer Frosch. Freddy kennt ihn nicht, er muss neu hier am Teich sein. Dass der sich ausgerechnet auf seinen Platz setzt, ist allerdings eine Frechheit. »Hey«, ruft Freddy über den Teich, »das ist mein Blatt! Runter da!« Der fremde Frosch schaut erstaunt zu ihm herüber. »Das Seerosenblatt gehört dir?« Freddy ist wütend. »Was für eine blöde Frage! Ich sitze dort immer, jeden Tag, deshalb ist es mein Blatt!« »Dann setz dich halt heute auf ein anderes.« Ich will aber nicht auf einem anderen Blatt sitzen, quakt Freddy und kriegt schon einen dicken Hals. Der Neue schaut sich kurz um, dann ruft er, also gut, hier ist ja genug Platz. Und schon hüpft er auf ein anderes Blatt. Na also, denkt Freddy. Er springt ins Wasser und taucht durch den Teich zu seinem Lieblingsseerosenblatt. Endlich, quakt er, als er es erreicht hat, und macht es sich so richtig gemütlich. Freddys Blick geht zum Nachbarblatt hinüber, das leider schon im Schatten liegt, weil die Sonne so tief steht. Dass der andere Frosch die Sonne gar nicht genießen kann, ist natürlich schon doof. Ist er vielleicht traurig? Fragt sich Freddy. Und plötzlich fühlt es sich gar nicht mehr so toll an, auf seinem Lieblingsseerosenblatt zu sitzen. Freddy räuspert sich, holt tief Luft und sagt, du, ich glaube, ich war eben nicht sehr freundlich. Wenn du willst, können wir mal tauschen. Ich sitze auf deinem Blatt und du auf meinem. Nett von dir, meint der andere. Aber es ist doch dein Seerosenblatt. Nein, du hattest schon recht, gibt Freddy zu. Das Blatt gehört mir nicht. Ich sitze bloß gerne darauf. Da kommt ihm eine neue Idee. Spring doch herüber zu mir und wir sonnen uns hier gemeinsam. Groß genug ist das Blatt ja. Der Frosch nickt glücklich und springt hinüber zu ihm. Herzlich willkommen. Ich heiße Freddy. Ich heiße Frieda. Weißt du was, Frieda? Sagt Freddy. Ab heute teilen wir uns das Seerosenblatt. Wie findest du das? Das wäre schön, antwortet Frieda lächelnd. Am nächsten Morgen treffen sich Freddy und Frieda gleich wieder. Und von da an quaken sie jeden Tag gemeinsam um die Wette.
Guido, was war das für eine Geschichte?
Diese Geschichte ist noch gar nicht veröffentlicht. Sie wird im Januar erscheinen und es ist ein besonderes Buch, finde ich. Es ist ein Buch für Köln. Es ist nämlich ein Buch von nur Kölner Kinderbuchautoren. Und es heißt, wenn Sonntag ist, 52 Geschichten zum Vorlesen, ist im Löwe Verlag erschienen und beruht auf einer Idee, die den Kölner Kinder- und Jugendbuchautoren bei ihrem Stammtisch gekommen sind.
Das sagt Guido Kasmann. Er ist gleich noch weiter unser Gast hier in der Sternzeit. Unser Studiogast heute in der Sternzeit, das ist Guido Kasmann. Das hat er uns gerade schon erzählt. Er war viele Jahre lang Grundschullehrer. Und Guido, du sagst, dass du das sehr gerne warst. Warum sehr gerne?
Also das ist eine sehr erfüllende Arbeit. Also wie gesagt, ich habe ja eben schon gesagt, was es bedeutet, mit Kindern zu arbeiten. Es ist wahnsinnig anstrengend. Man soll bitte, bitte als Mutter, als Vater nicht unterschätzen, was für eine tolle Leistung die Lehrer da und die Lehrerinnen da Tag für Tag vollbringen. Aber es ist natürlich, kein Tag ist wie der andere. Es ist unglaublich lebendig, es ist immer was los und es ist sehr vielfältig und man kann mit den Kindern ganze Welten gestalten. Man kann sich in ein Thema begeben. Das waren ja auch zuweilen für mich neue Themen. Nehmen wir ja mal Stadtgeschichte Mönchengladbach, die musste ich halt machen. Klar wusste ich eine ganze Menge von den Römern in Köln, das interessiert aber ein Mönchengladbacher Kind nicht. Da mache ich selbstverständlich was über Mönchengladbach. Und solche Dinge, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Also es war wirklich sehr anstrengend. Es war auch, ich meine, ich war ja auch die andere Zeit in der Lehrerausbildung und auch mit denen den Unterricht noch ein bisschen besser zu machen, sie für diese Arbeit zu begeistern. Geistern, das war genauso wichtig.
Du warst also dann tagsüber in der Schule mit Kindern zusammen und zu Hause mit deinen eigenen. Und hast du da immer schon Geschichten erzählt eigentlich?
Ja, habe ich. Also kurz zurück auf die Schule. Meinetwegen, es gab ein neues Thema. Zum Beispiel, ich führe ein in die Geschichte von Mönchengladbach, um dabei zu bleiben. Dann war ich ein Mönchengladbacher Zwerg, der durch die Stadt lief und aus seiner Perspektive erzählte, was er bemerkt und beobachtet hat. Und habe so in dieses Thema, Sachunterrichtsthema eingeführt. Ja, und dann kam ich nach Hause, dann habe ich die gleichen Arbeitsblätter nochmal gesehen bei meinen Kindern. Das war vielleicht auch nicht so spannend, aber da habe ich versucht, nicht ganz so pädagogisch zu sein, sondern einfach nur Vater. Und abends, und das war halt für mich so die schönste Zeit, die Kinder melden das auch zurück, dieser Abend, nach dem Abendessen und dann diese Bettgehrituale, und dann habe ich meinen Kindern vorgelesen.
Und aus diesen ständigen Geschichten im Alltag ist ja dann tatsächlich auch dein erster Roman entstanden. Da sprechen wir gleich ein bisschen genauer. Ich würde aber erst noch mal ganz allgemein fragen, was für Geschichten lieben Kinder denn am meisten?
Es muss ein Held drin vorkommen, ganz wichtig. Und am Ende muss der auch siegen über das Böse. Sie müssen lustig sein und sie müssen spannend sein. Damit ist eigentlich schon alles, sie dürfen vor allen Dingen nicht langweilen.
Du hast natürlich nur spannende Geschichten erzählt, nehme ich an, deinen Kindern abends, wenn du die ins Bett gebracht hast. Zu spannend durften die auch nicht sein, dann hätten die nicht mehr schlafen können.
Da darf man sich nicht vertun. Also im Arm von Papa oder Mama kann keine Geschichte zu gruselig werden.
Auch abends nicht, okay.
Also mit Einschränkungen, ne?
Dein erster Roman heißt Appetit auf Blutorangen und der ist eben auch entstanden aus so einer Gute-Nacht-Geschichte.
Ja, wie gesagt, ich habe eben erzählt, ich habe meinen Kindern vorgelesen. Sie fanden es aber viel schöner, wenn ich ihnen was erzählt hatte, was ich mir in der Regel in dem Moment ausgedacht hatte. Und diese Geschichte, die damals noch nicht Appetit auf Blutorangen hieß, die habe ich angefangen, meinen Kindern zu erzählen abends. Und ich habe immer dafür gesorgt, dass kurz bevor denen die Augen zufielen, die Geschichte zu Ende war. Das geht schon irgendwie. Aber in dem Fall ging es nicht. Mir fiel immer noch mehr und immer noch mehr ein. Und deshalb habe ich sie aufgeschrieben. So hat das eigentlich angefangen.
So hat das angefangen. Also du hast das Gefühl, das ist einfach noch nicht fertig, das muss noch raus. Es ist mir persönlich jetzt ein Bedürfnis. Was ist dann passiert?
Ich habe die Geschichte dann aufgeschrieben, zu Ende erzählt, meinen Kindern, also vorgelesen. Und habe gedacht, dieses Aufschreiben macht irgendwie auch Spaß, ist ja nicht nur Arbeit. Und dann habe ich diese Geschichte auch meinen Kindern in der Schule mal vorgelesen. Wir waren dann auf Blättern. Und die waren auch begeistert, habe ich gedacht, aha, die gefallen nicht nur meinen Kindern, weil es ihnen gefallen muss, sozusagen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht schreibe ich noch eine Geschichte. Und währenddessen habe ich dann einen winzig kleinen Verlag gefunden und der hat das Buch veröffentlicht, aber das war dann nach einem halben Jahr schon wieder vorbei.
Das heißt also, das Buch ist so auf den Markt gekommen und war nach einem halben Jahr schon wieder vorbei. Heißt,
der Verlag war zu klein. Die Nachfrage war so gigantisch, das ging so schnell und das sprach sich rum wie ein Lauffeuer. Und dann hat der Verlag das nicht geregelt gekriegt und dann habe ich Gott sei Dank mit einer kleinen Verzögerung habe ich mich von dem Verlag getrennt und habe dann einen neuen Verlag gefunden. Mein Hausverlag, der jetzt eigentlich fast alles von mir veröffentlicht.
Ich meine, das ist ja nicht gerade selbstverständlich, dass sich das wie ein Lauffeuer verbreitet. Worauf führst du das zurück?
In Köln wird man sagen, es ist Culture Klüngel. Also es war einfach so, ich war ja als Musikfachleiter bekannt in Mönchengladbach und als es dann rauskam, der hat ein Buch geschrieben, haben das die Mönchengladbacher Schulen sofort mindestens einmal bestellt. Das hat den Lehrern dann gefallen. Sie haben Klassensätze bestellt. Sie haben mich eingeladen, haben gesagt, kannst du nicht eine Lesung machen? Und so fing das an. Das ist sternförmig von Mönchengladbach aus. Ne? Mal endlich ist Mönchengladbach auch eine Metropole. Von Mönchengladbach ausgestreut, dieses Buch.
Sternförmig von Mönchengladbach ausgestreut. Herrlich. Und das Ganze im Jahr 2003, das war dein Debüt als Kinderbuchautor. Bis du dann den Lehrerberuf tatsächlich an den Nagel gehängt hast, hat es noch ein paar Jahre gedauert. Wie und warum du dich zu diesem Schritt entschlossen hast, das erzählen wir dann gleich weiter. Der Kobold Kuno und das Gespenst Gregor von Gutenbrink, beides Geschöpfe aus der Feder des Kinderbuchautoren Guido Kaßmann. Und Guido, du hast mittlerweile eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht und bist auch ständig unterwegs mit deinen Büchern. Dass das viel Zeit in Anspruch nimmt, kann man sich gut vorstellen. War das der Grund, warum du 2009 dann aus dem Lehrerberuf ausgeschieden bist und dich ganz aufs Schreiben und aufs Vorlesen, Erzählen konzentriert hast?
Das war nicht der Grund. Also das hat schon mit den Beamtengesetzen zu tun und mit Nebentätigkeitsverordnungen. Es war natürlich so, dass es jetzt das Bücherschreiben und das Geschichtenerzählen immer mehr Raum einnahm. Und dann
weil aus dieser ersten Geschichte, von der wir gerade gesprochen haben, sind dann auf einmal viele
genau, also in kurzer Zeit, im nächsten Jahr ist dann schon das Buch Hexenmüll erschienen und dann wurde es immer mehr. Und dadurch, dass ich als Lehrer jetzt diese Konzeption dieser Lesungen hatte, die dann auch sehr beliebt war, wurde ich immer weiter eingeladen. Und wenn eine Schule gesagt hat, boah, der Kaßmann war da, das war toll und so weiter, die Kinder hören so gut zu, dann hat die Nachbarschule dann gesagt, könnten Sie nicht auch mal zu mir kommen. Also habe ich langsam versucht, mein Stundendeputat so ein bisschen zu reduzieren. Habe ich dann auch geschafft, weil ich als alleinerziehender Vater auch die Möglichkeit hatte, also das Beamtenstaat, das hat ja nicht nur Nachteile, das hat ja auch sehr viele schöne Vorteile. Aber 2009 ist mein Sohn 18 geworden und dann konnte ich nicht mehr aus familienpolitischen Gründen meine Stundenzahl reduzieren.
Das heißt, du hättest eigentlich am liebsten weiter so gemacht wie bisher. Wärst gerne Lehrer geblieben und hättest trotzdem diesen Raum fürs Autorensein gehabt.
Ja, zu dem Zeitpunkt habe ich gedacht, wenn ich 2 Tage in der Woche noch weiter in die Schule gehen kann, ist das wunderbar. Ich hatte auch ein nettes Kollegium. Ich hätte wahrscheinlich hauptsächlich Musikunterricht und kreatives Schreiben gemacht und keine Klasse mehr gehabt, aber ich hätte es wirklich gerne weitergemacht.
Ganz schön verrückt, denken jetzt wahrscheinlich viele. Ganz schön mutig, vielleicht die anderen, so eine sichere Beamtenlaufbahn aufzugeben. Wie siehst du das?
Ja, das habe ich sehr oft gehört. Und viele haben das zu mir gesagt, ganz schön mutig und so weiter. Ich habe dann immer gedacht, trauen die mir nicht zu, dass ich überleben kann? Die meisten Menschen sind keine Beamten und müssen auch nicht verhungern. Und ich habe gedacht, ich bin natürlich auch nicht blauäugig da dran gegangen. Ich habe schon überlegt, was geht, was ist möglich. Aber also ich habe immer gerne gesagt, ich war zu 120% Lehrer. Aber ich war, glaube ich, nie ein guter Beamter.
Wie sieht es heute aus? 6 Jahre später ist eine Menge Zeit vergangen, kann man sicher was sagen. Hast du diesen Schritt jemals bereut?
Nein, keine Sekunde. Ich habe keine Sekunde bereut. Ich könnte jetzt auch nicht mehr 2 Tage die Woche noch in die Schule gehen. Das wüsste ich nicht, wie ich das schaffe. Also ich stehe weiterhin jeden Morgen auf und denke, juhu, was habe ich für ein wunderbares Leben. Ich bin Geschichtenerzähler. Ich habe immer noch mit Kindern zu tun. Natürlich, ich habe die Sahnestunden jetzt nur noch. Ich muss keine Klassenbücher mehr führen. Ich muss keine Aufsicht machen. Ich muss keine Zeugnisse schreiben. Es gibt ja so ein paar Arbeiten, die auch der Lehrer verständlicherweise nicht zu seinen Lieblingstätigkeiten zählt. Das ist ja nicht nur das Zusammensein mit den Kindern. Nein, ich habe es nie bereut. Es ist wunderbar.
Es ist toll, wenn man sowas sagen kann. Jetzt schreibst du und liest du. Lass uns nochmal über das Schreiben sprechen. Wie gehst du davor? Hast du so eine Idee und lässt die dann einfach so beim Schreiben sich entwickeln? Oder denkst du dir erstmal Anfang und Ende aus und schreibst dann praktisch das zwischendrin?
Ich habe gar keine einzige Taktik, das ist ein Sammelsurium. Also zum einen ist es so, die ersten 2, 3 Bücher habe ich einfach drauf losgeschrieben. Ich habe angefangen zu schreiben, habe mal geguckt, wo komme ich an. Diese, wie soll ich sagen, Unschuld habe ich aber verloren, weil ich dann irgendwann gedacht habe, es muss ja auch nächstes Jahr ein Buch rauskommen, also ich muss schon was schreiben. Und dann hat es sich bei der Trilogie Fantastische Zauberwelten, das war über 3 Bücher, da war es einfach notwendig, die Geschichte vorher zu konzipieren. Es gibt ja einen schönen Effekt, die Figuren machen sich irgendwann selbstständig. Das ist ein ganz bewegender Moment beim Schreiben, wenn man das merkt. Und man merkt es gar nicht, aber die Geschichte zieht einen rein. Man ist Teil dieser Geschichte und ist nur noch Chronologe dieser Geschichte. Das ist ein ganz besonderer Effekt und da freuen sich alle Autoren, wenn dieser Effekt eintritt.
Also wenn die Figuren praktisch anfangen zu leben.
Also das habe ich zum Beispiel in meinem vorletzten Buch, Die Bande der unbekannten Helden rettet die Welt, habe ich genau das durchgespielt. Ein Kinderbuchautor, der keine Idee hat und aber schon seine Figuren entwickelt hat und die stehen in seinem Raum und tun nichts. Sie haben nichts zu tun. Sie wissen noch nicht, was sie machen sollen und darüber erzählt diese Geschichte.
Also wenn sowas passiert, dann sind das wirklich Sternstunden beim Schreiben, ne? Wenn die Figuren ihr Eigenleben entwickelt haben und dann selbstständig werden. Mhm. Was ist denn umgekehrt, wenn es mal gar nicht läuft?
Jede Sternstunde hat seinen Preis und das ist, wenn man tagelang vor dem leeren Bildschirm sitzt, schreibt 3 Sätze, die man am nächsten Tag dann auch wieder löscht. Das sind Momente der Verzweiflung. Also es gibt natürlich Tricks, aber im Grunde ist es schrecklich und man kann sich nur damit retten, das erzähle ich den Kindern auch immer, wenn die fragen, wie ist das, wenn sie keine Idee haben, geduldig sein mit sich.
Also die Schreibblockade einfach sein lassen und warten, dass sie sich löst von selbst.
Ja.
Ich habe eben schon mal Kuno den Kobold erwähnt und Gregor das Gespenst. Dunkelelfen, die tauchen auch gerne mal in deinen Büchern auf. Also du entführst deine Leser, deine Hörer offenbar ganz gerne in so fantastische Welten. Was gefällt dir daran?
Ich kann ja die ganze Welt erfinden. Nicht nur die Figuren, sondern auch die Welt, wie alles aussieht, dass die Sonne pink ist am Himmel in der Zauberwelt. Die Figuren, was ein Baumtroll ist, was Dunkelelfen machen, warum die Zitterelfen zittern, das kann ich mir alles ausdenken. Das ist was Verspieltes, das ist wie die Schnörkel an einem Schmuckstück. Aber eigentlich erzählen auch die Gespenster, die Hexen, die Kobolde menschliche Geschichten.
Das sind dann vielleicht Mittel, die Kindern auch besonders gefallen.
Das Fantastische hat seine Wurzel im Märchen. Und Kinder lieben Märchen und lieben fantastische Geschichten. Und ja, also nicht erst seit Harry Potter. Eigentlich haben sie das immer getan. Harry Potter war natürlich eine Initialzündung für die fantastische Literatur.
Dein aktuelles Buch, Theo, das Tagebuch, über das wir ein bisschen später noch genauer sprechen wollen, das ist ein Jugendroman. Sing, Luisa, Sing, das ist ein Bilderbuch. Die allermeisten sind aber Kinderromane. Mhm. Könntest du dir theoretisch auch vorstellen, mal für Erwachsene zu schreiben?
Theoretisch ja. Ich warte auf dieses Thema oder ja, auf den Plot, den ich noch nicht habe. Und wenn er nie kommt, werde ich auch kein Erwachsenenbuch schreiben.
Aber was du mir erzählt hast, was ich ganz lustig fand, du baust in deine Kinderbücher auch immer so kleine Schmankerl für Erwachsene ein.
Ja, das mache ich schon gerne, weil also das hat seinen Ursprung darin, dass ich früher, als ich als Vater meinen Kindern vorgelesen habe, dann habe ich gemerkt, manche Autoren haben das auch schon gemacht. Und das war ein Geschenk. Da habe ich drüber gelacht, meine Kinder haben geguckt, wieso lacht Papa jetzt? Ne? Habe ich gesagt, kann ich euch nicht erklären. Das finde ich nett und deshalb mache ich das auch.
Hast du ein Beispiel?
Nicht von mir. Eins habe ich. Von den vier Figuren, von diesen vier unbekannten Helden, ein Außerirdischer, ein Skelett, ein Piratenkapitän und ein stinkender Zwerg. Das sind diese vier Helden, die nichts zu tun haben, weil ihr Autor keine Idee für sie hat. Da heißt das Skelett Skelett O'Hara.
Guido Kaßmann, unser Sternzeit-Studiogast im Domradio. Er bleibt noch ein bisschen hier und verrät uns gleich noch ein paar Tricks, wie man Mädchen und Jungen zum Lesen motivieren kann. Ich und sicherlich auch die anderen fanden ihre Lesung extrem toll. Die Betonung war krass und dass sie dann auch noch alles auswendig erzählt haben, das war einfach nur der Hammer. Ich wünsche Ihnen weiter viel Spaß beim Bücherschreiben und weiter tolle Ideen für neue Bücher. Sowas oder sowas Ähnliches schreiben gerne Schüler mal im Gästebuch auf der Internetseite von Guido Kaßmann, unserem heutigen Sternzeitgast. Guido, das klingt ja echt begeistert. Dabei sind ja viele Kinder heute eher nicht so begeistert vom Lesen und spielen vielleicht lieber mit ihren Smartphones rum oder Playstations oder was es da noch so alles gibt. Hast du Angst, dass dir irgendwann mal das Publikum ausgehen könnte?
Nein, ich habe auf keinen Fall Angst, dass mir das Publikum ausgeht, denn die können so viel auf ihren Smartphones davor und danach rumspielen. Nicht wie sie wollen, sondern wie es die Eltern verantworten wollen. Aber Kinder lieben Geschichten und wenn ich anfange zu erzählen, in welchem Zusammenhang auch immer, übrigens auch die großen Kinder, auch die Erwachsenen, wenn einer anfängt zu erzählen, dann kommt so ein Gesichtsausdruck auf den Zuhörer und dann sind die in der Geschichte. Und das hat keinen Bildungshintergrund, das ist nicht abhängig von der Erziehung, ob ich im sogenannten sozialen Brennpunkt bin oder in den hier entsprechenden Stadtteilen mit etwas höherem Einkommen. Es ist völlig egal, die Kinder hören mir zu.
Das Zuhören ist ja die eine Geschichte, also Geschichte, es geht sowieso um Geschichten. Aber die andere Geschichte wäre ja, lesen die tatsächlich auch selber, auch wenn du jetzt nicht dabei bist und denen das präsentierst, interpretierst, vorführst. Mhm. Was ist denn da deine Erfahrung? Lesen die Kinder heute wirklich weniger als früher?
In der Grundschule kann ich zumindest sagen, dass dem Lesen und den Geschichten so ein breiter Raum gegeben wird, dass zumindest in den Grundschulen und ich glaube auch in den Vorschulen, ne, in den Geschichten sehr viel Raum gegeben wird und die Kinder mit dem Buch groß werden. Ob sie zu Hause mit einem Buch, mit Lesen und mit Vorlesen, mit Büchern groß werden, das ist schon auch eine Bildungsfrage. Das kann man nicht wegdiskutieren.
Warum ist denn das überhaupt so wichtig, dass Kinder lesen?
Also lernpsychologisch ist es eine Intelligenzförderung. Durch Lesen schule ich mein Denken. Ich muss zum Beispiel meine ganze Selbstorganisation entwickelt sich dadurch weiter, dass ich ein Buch lese. Bei einem Roman lese ich ein paar Seiten, dann breche ich ab, aus welchen Gründen auch immer. Am nächsten Tag lese ich weiter. Ich muss organisieren, was ist innerlich, gedanklich, was ist schon passiert, was wird wohl als nächstes passieren. Ich muss die Bilder entwickeln im Kopf. Das ist schon eine geistige Leistung, die da vollbracht wird.
Und was würdest du als Buchschreiber sagen? Spielt das Medium selbst da auch eine Rolle? Ist es besser, wenn Kinder ein Buch in der Hand haben und darin rumblättern können? Oder können die das genauso gut auf so einem Reader oder online oder so? Ist es egal?
Für die Geschichte ist das kein Unterschied. Also ich glaube, wir sollten nicht diesen E-Reader verteufeln. Worauf die Kinder lesen, früher haben sie auf Papyrus gelesen und ganz früher auf Stein, das war jetzt auch unpraktisch im Sinne des Taschenbuchs. Und insofern, wir brauchen keine Angst, wir haben gedacht, das Kino wird das Buch unwichtiger machen. Nein, es hat seinen Platz, aber es muss, das ist ganz klar, das Buch ist nicht mehr selbstverständlich ein Medium für die Freizeitgestaltung und es muss seinen Platz immer erkämpfen, um ihn zu halten.
Also es wird einfach ein Medium neben anderen sein.
Genau, so sehe ich
es. Und für die Geschichten hat das aber eigentlich gar keinen Effekt.
Geschichten verändern sich. Wenn wir jetzt Geschichten von Preußler oder so lesen und lesen sie heute, dann sehen wir, dass sich das, die Geschichten auch verändert haben.
Du bietest auch Vorträge an, wie man Kindern Lust aufs Lesen machen kann. Wie kann man das denn?
So, das ist ja vielfältig. Das fängt bei der Buchauswahl und der Geschichtenauswahl an. Und bei den Vorträgen ist meine Lieblingsstelle eigentlich, dass ich immer den Zuhörern zeige, wie sie selber möglichst viel Spaß beim Vorlesen haben. Denn die Kinder beobachten den Vorleser intensiv oder den Geschichtenerzähler. Mich gucken 60 Kinder an. Und selbst wenn ich nur meinen zwei Kindern vorlas, dann guckten die ja nicht in das Buch, außer war da ein Bild, da haben sie schon mal hingeguckt. Aber wenn ich die böse Dunkelelfe spiele, dann gucken die mich an. Und sie sehen in meiner Mimik, ob ich das jetzt denke, oh Gott, gleich ist es vorbei. Endlich. Oder ob sie sehen, Mensch, der ist jetzt eine Dunkelelfe. Und das ist, glaube ich, das Wesentliche.
Wir haben schon mal kurz über Köln gesprochen. Du warst lange im Exil, im niederrheinischen Exil sozusagen. Mönchengladbach, nicht wirklich weit weg, aber doch weit weg. Jetzt bist du wieder da. Was bedeutet das für dich?
Ja, ich bin nach Hause gekommen. Ne? Also, wo doch zick. das war schon eine Erfüllung. Mein Sohn hatte Abi, dann ist er ein Jahr nach Australien gegangen. Meine Tochter war fertig mit dem Studium, hat einen Arbeitsplatz in Köln gekriegt, zog nach Köln. Mein Sohn hat dann, als er zurück aus Australien war, einen Studienplatz in Köln bekommen. Und ich habe die Wohnung bezogen, weil ich gesagt habe, sobald du dein Abi hast, fange ich an zu suchen. Also such dir auch was. Ne? Und dann hatte ich meine Kinder wieder in meiner Heimat. Und es war, ich bin durch die Straßen gegangen, einige haben sich verändert. Aber ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich werde hier nicht mehr weggehen. Ich kann mir kaum vorstellen, was passieren müsste, dass ich hier weg wollte.
Große Worte. Wärst du denn dann auch einverstanden? Ich nehme fast, naja, wir wollen nicht suggestiv sein. Also wärst du damit einverstanden, wenn ich sagen würde, du bist ein Kölscher Kinderbuchautor?
In meinen Geschichten spiegelt sich das nicht wieder. Aber ich glaube, meine Geschichten erzählen was von, du musst deinen eigenen Weg gehen und achte die Menschen, sei tolerant. Also Toleranz ist auch ein ganz wichtiges Thema. Und ich finde das in großen Teilen der kölschen Bevölkerung wieder. Ich fühle mich hier auch menschlich zu Hause.
Das sagt Guido Kasmann, professioneller Geschichtenvorleser, Geschichtenerzähler und Geschichtenerfinder. Seine jüngste Erfindung, der Jugendroman Theo, das Tagebuch. Mehr dazu gleich, und zwar schon im letzten Teil der Sternzeit heute.
Theo, das Tagebuch ist das Tagebuch eines Jungen, der durch eine ungewöhnliche Hausaufgabe seiner Lehrerin ans Gedichteschreiben gekommen ist. Und ganz nebenbei ist er verliebt in Antje und weiß nicht, wie er sie ansprechen soll. Das Thema Liebe ist da auch ganz wichtig. Und er hat eine sehr nette, aber sehr chaotische Familie. Eine ältere Schwester, schon ein schräges Vögelchen, und seine beiden Eltern. Und die sind jetzt in Sommerferien und haben jetzt an einem wunderschönen kleinen Flüsschen mitten im Fluss einen großen Stein gefunden. Darauf machen sie jetzt ein Picknick und es ist furchtbar romantisch. Die Sonne scheint, die Schmetterlinge schwirren in der Luft, die Libellen. Im Wasser sieht man die Fische schwimmen und ich lese jetzt eine kurze Stelle vor und daraus ergibt sich, aus dem, was die vier da erlebt haben, ergibt sich für Theo wieder mal ein Gedicht und das trage ich dann am Ende vor. Sie sitzen da und plötzlich sagt Nico, das ist Theos Schwester, in die Stille, wie küssen sich eigentlich Libellen? Frag sie mal, meinte ich, während ich eine Entenfamilie beobachtete, die an unserem Stein vorüberschwamm. Und im nächsten Moment sah ich den Biber am Uferrand. Psst, sagte ich, da! Alle schauten hin. Seine Schnauze pflügte durch das Wasser. Hinten ging sein breiter Schwanz wie in Zeitlupe hin und her und bewegte ihn vorwärts. Wir schienen ihn gar nicht zu stören. Plötzlich tanzte ein Schmetterling über seinem Kopf in der Luft. Das sah schon lustig aus, als wollte er den Biber auf sich aufmerksam machen. Pass auf, Nico, flüsterte Papa, gleich küssen sich die beiden. Die zwei haben schon lange eine Affäre, ergänzte ich ebenso leise. Nico schaute mich an. Woher weißt du denn, was eine Affäre ist? Weiß ich gar nicht, aber die haben eine, antwortete ich. Mama prustete los. Im nächsten Moment tauchte der Biber unter. Schade, sagte ich. Papa meinte, ach, die Beziehung zwischen den beiden hatte sowieso keine Zukunft. Wieso nicht? Fragte Mama und grinste. Zu unterschiedliche Vorstellungen vom Leben, das kann nicht gut gehen. Wir schaffen es doch auch, du kuscheliger Biber, neckte Mama. Bis jetzt, mein kleiner flatterhafter Schmetterling, sagte Papa, beugte sich zu Mama und gab ihr einen Kuss. Jetzt kannst du immerhin beobachten, wie sich Biber und Schmetterling küssen, sagte ich zu meiner Mutter. Oh Gott! Wenn Mama und Papa wieder romantisch werden, sitzen wir hier bis zum Sonnenuntergang, meinte Nico Spitz. Ja, und aus dieser Situation hat sich dann Theo gefragt, wie kann ich jetzt ein Gedicht daraus schreiben, weil das darf nicht so kitschig sein. Und dann ist ihm das Gedicht eingefallen, er hat es aufgeschrieben, es heißt Der Biber und der Schmetterling. Der Biber sagt zum Schmetterling, du süßes kleines Flatterding, seit über einer Stunde fliegst du hier rund um Runde. Und er begann zu hauchen, komm, lass uns doch mal tauchen. Du nasser kleiner Biber, ich glaube, du hast Fieber. Was soll ich wohl im Wasser tun? Bin ich vielleicht ein Wasserhuhn? Doch, suchst du meine Nähe? Komm mit mir in die Höhe. Ah, Schmetterling, du hast ja recht, doch so weit oben wird mir schlecht. Und bei dem Gedanken kommt er schon ins Wanken. Der Schmetterling lächelt matt und setzt sich auf ein nahes Blatt. Die Lüfte sind wohl nicht der Ort, spricht er von dem Aste dort. Aber auch die Wasserflut tut unserer Freundschaft gar nicht gut. Nur noch auf der Erde können wir Freunde werden. Der Biber sagt ganz munter, dann komm jetzt endlich runter. Da konnte man im Walde sehen, wie zwei sich auf der Stelle drehen. Der Schmetterling auf Bibers Nase, tanzten sie vergnügt im Grase.
Guido Kaasmann ist bei uns im Sternzeitstudio und hat gerade ein Gedicht gelesen aus seinem aktuellen Buch Theo, das Tagebuch. Gedichte spielen da ja eine große Rolle, ne?
Ja, meine große Leidenschaft ist auch Lyrik. Das ist was Privates, aber ich hatte die Hoffnung oder ich habe die Hoffnung, dass ich über diese Geschichte auch Kinder und Jugendliche fürs Gedichteschreiben begeistern kann, weil es eben so eine Geschichte ist.
Also das eine sind die Gedichte, das andere ist das Tagebuch. Hast du als Kind selbst auch Tagebuch geschrieben?
Nein, ich fand Schreiben lästig. Vielleicht habe ich, weil ich mich als Kind nicht so verausgabt habe mit dem Schreiben, habe ich jetzt noch so viel Potenzial, wer weiß. Ne?
Und jetzt schreibst du und schreibst du, das ist gerade schon wieder ein neues Buch.
Ja, ja.
Für wen hast du das geschrieben? Das ist ja jetzt ein Jugendbuch, also für ältere Kinder.
Ja, wir haben so gesagt ab 10. Ich habe es im 4. Schuljahr jetzt als Lesung ausprobiert, da kam es gut an. Sehr lustig, wenn diese ganzen Themen mit Liebe kommen und so weiter. Und dann war ich jetzt in Sachsen und Sachsen-Anhalt und da habe ich es 5-Klässlern erzählt und die waren auch ganz begeistert. Jetzt probiere ich es noch bei den 6- und 7-Klässlern und die, wenn zum ersten Mal ein Kaugummi platzt während der Veranstaltung, dann weiß ich, gehe nicht mehr weiter rauf. Ich weiß es noch nicht genau, mal gucken.
Also du hast ja gesagt, Gedichte sind eine Leidenschaft von dir. Du schreibst selber total gerne Gedichte und willst halt auch Mädchen und Jungen animieren, vielleicht sich selbst mal zu versuchen. Du hast ja gesagt, Liebe, Sexualität spielen eine Rolle. Sind da Gedichte auch ein gutes Mittel vielleicht, um über Sachen zu sprechen, die man sonst vielleicht nicht so über die Lippen kriegen würde? Oder wie ist das?
Ganz sicher. Also man darf das ja heutzutage fast nicht Gedichte nennen. Also alle schreiben Gedichte und alle pubertierenden Kinder, fast alle schreiben Liebesgedichte. Das werden sie nicht zugeben und das werden sie auch nicht zeigen. Aber das tun sie. Und natürlich ist alles, ob ich male, ob ich Musik mache, ob ich ein Gedicht schreibe. Ich versuche etwas, was in mir ist und ein Gefühl in umzudichten und es loszuwerden. Das ist das, was Theo auch einmal erlebt. Er hat eine Wut über eine Situation und er könnte ausflippen und dann fängt er an, ein Gedicht zu schreiben und plötzlich merkt er, die ganze Wut und Entscheuchung, die er empfunden hat, die ist in dem Gedicht und jetzt ist sie raus aus seinem Körper. Jetzt ist sie im Gedicht und er ist sie los.
Würdest du sagen, ein Gedicht ist was Intimeres als eine Geschichte?
Auf jeden Fall was Intensiveres. Es ist ein Moment. Ich kann das, ja, es hat auch was Intimes. Aber Gedichte haben ja auch, also für Kinder und Jugendliche ist ja auch der Rhythmus und der Reim und das Musikalische, das Melodische hat eine große Bedeutung.
Und da kommen wieder deine beiden Leidenschaften zusammen, die Sprache und die Musik, der Rhythmus, ne?
Genau.
Unsere Zeit läuft ein bisschen weg. Wir müssen zum Ende kommen, aber ich würde gerne natürlich noch wissen, bist du schon wieder an einer neuen Geschichte dran?
Im Moment bin ich noch auf Tour. Ich weiß, dass nächstes Jahr mindestens ein Buch rauskommt, abgesehen von der Anthologie, die auch rauskommt. Möglicherweise kommt noch ein zweites raus. Aber ich werde mich ans Schreiben erst wieder Anfang Januar setzen können, denn ich bin bis Mitte Dezember noch unterwegs zur Lesung mit meinem Erzähltheater.
Wann und wo kannst du eigentlich am besten schreiben?
Am besten könnte ich auf den Seychellen im Strandcafé so gegen morgen, sagen wir mal gegen 11 Uhr schreiben. Aber irgendwie klappt es nicht, deshalb schreibe ich ganz brav am Schreibtisch morgens um 8 Uhr bis mittags.
Ich wollte dich jetzt noch fragen, was du dir für deine Karriere als Kinderbuchautor wünschst, also ein Stipendium für die Seychellen?
Ja, Das wäre mal eine Idee.
Dann wünschen wir dir, dass dieser Wunsch vielleicht mal in Erfüllung geht und sagen vor allen Dingen Dankeschön, dass du heute bei uns warst. Guido Kaßmann, Geschichtenerfinder, Geschichtenerzähler, Kinderbuchautor und heute unser Gast in der Sternzeit. Wer noch mehr über ihn wissen will, er hat auch eine eigene Seite im Netz, guidokaßmann.de. Ja, Guido, alles Gute und zum Schluss erfüllen wir dir jetzt noch deinen zweiten Musikwunsch.
Ja, vielen Dank, dass ich hier war und ich habe gesagt, ich habe Stücke ausgewählt, die mich sehr berührt haben. Das eine hat mich schon in den 80er Jahren berührt und dieses neue von Joris hat mich jetzt vor ein paar Wochen, habe ich es entdeckt, es heißt Im Schneckenhaus und es hat mich sehr berührt, weil wir mit unserer Zeit und unserem Leben so selbstverständlich umgehen und wenn das Schicksal zuschlägt, dann erkennen wir, dass jeder Moment des Lebens von unendlicher Kostbarkeit ist. Und ja, und das, ich finde, Joris hat das in diesem Stück, Text und Musik und seine Art, es zu interpretieren, das, ich finde, das hat er wirklich großartig gemacht und das berührt mich.
Und deshalb hören wir es jetzt nochmal. Hier ist Joris Im Schneckenhaus.
Und ich danke, dass ich hier sein durfte. Ja?
Ich hab kein Mitleid für mich selbst, wie zu selten für dich. Die letzte Brücke gesprengt, die letzte Grenze in sich.